Heiliger Geist. Hab du Raum hier? Sage du das, was du möchtest? Helf uns, Herr, zu empfangen, Herr, dass wir nicht zerstreut und abgelenkt sind, dass wir keine Vorurteile, Vormeinungen vor jeden zweiten Satz schieben und sagen, aber das kann ja gar nicht sein, sondern wir einfach, dass wir das bereit sind zu empfangen, was du heute jedem Einzelnen sagen möchtest. Amen. Wunderschön, dass du da bist. Darfst dich gerne setzen, wenn du das nicht schon frechermaßen gemacht hast. Genau, das Wetter wird langsam, aber sicher wärmer. Und so langsam, aber sicher kommt auch die Heim-EM. Vielleicht bist du Fußballfan, vielleicht auch gar nicht. Ich bin so mittendrin. Aber was ich super faszinierend finde am Fußball, ist die ganze, also wie komplex das ist und die Psychologie, die da irgendwie mit reinspielt. Und die Mentalität, die die Spieler auf den Platz bringen, ist ja eins der entscheidenden Punkte, ob jetzt ein Team erfolgreich ist oder nicht. Das Team, das manchmal völlig überschätzt wird, ist oft das, was erfolgsverwöhnt ist, wo die Spieler aus der langen Saison kommen von zu Hause und auf dem Platz stehen und sich denken, eigentlich habe ich gar keinen Bock. Warum stehe ich eigentlich hier? Ich habe alles erreicht, was ich will. Habe eigentlich gar keine richtige Lust, jetzt hier zu sein. Ich wäre lieber irgendwo mit meiner Familie, irgendwo im Urlaub. Genau, wenn der Trainer oder der Psychologe, der da dabei ist, das nicht schafft, dass jeder einzelne Spieler tatsächlich top motiviert ist, aufmerksam ist, konzentriert ist von der ersten bis zur letzten Minute, dann kann alles schiefgehen. Und seit dieser Woche habe ich ein neues Vorbild in der Bibel gefunden. Und das ist Josua. KI stellt ihn sich so vor. Genau, und ich will dir heute ein bisschen dich mit hineinnehmen, wie sehr Josua mich ermutigt hat und wie sein Leben mir so viel beigebracht hat. Und vielleicht kennst du Josua gar nicht so gut. Das ist so eine Schattenfigur, die so hinter Mose oft ein bisschen vergessen wird. Mose kennen wir alle, wir sind begeistert von diesen Plagen, von seinen Riesentaten, wie er das Volk Israel führt. Aber dann denken wir oft gar nicht so viel weiter bis zum Tod Mose und dass da ja jemand diese Sache zu Ende bringen musste. Mose hatte das Volk bis vor die Grenzen des verheißenen Landes geführt, aber jetzt kam es darauf an, dass da ein starker Mann ist, der das ganze Volk nochmal motiviert und ihnen diese Mentalität, wie der Titel heute ist, diese Mentalität von Kämpfern und Betern vermittelt. Weil das braucht es, damit wir siegreich sind. Und diesen Josua, wenn du in die Bibel hineinschaust, das ist eine ziemlich unspektakuläre Person eigentlich. Über seine Vergangenheit wissen wir eigentlich fast gar nichts, außer dass großzügigerweise der Name seines Vaters erwähnt wird. Sonst wissen wir eigentlich nichts. Wir wissen nicht, wo der herkommt. Und vielleicht war das auch gar nicht so spektakulär. Das war ein ganz normaler Mensch wie du und ich, der irgendwie aufwuchs, damals halt zu anderen Umständen. Und du kennst es ja, manche Leute, wenn sie ihr Zeugnis erzählen, haben eine krasse Story. Und Mose war so ein Typ, da war von Geburt, wo er fast ermordet wurde, bis zu Kindheit im ägyptischen Königshaus, dann in die Wüste erstmal 40 Jahre, dann Gott erlebt und dann die 10 Plagen, wo es gerappelt hat und gerumst hat geistlich. Und dann war seine Rentenzeit auch nicht gerade langweilig, ein Volk durch die Wüste zu führen, immer wieder Wunder zu tun. Genau, manche Leute haben ja krasse, spektakuläre Zeugnisse. Und manch einer von uns denkt sich, okay, hallo, ich bin auch noch da, bin so ein bisschen 0815, aber danke, dass ich hier sein darf. Und Josua war so ein bisschen so ein Typ. Da war in seiner Geschichte jetzt nichts Überragendes, wo wir denken, wow, das ist ein krasses Zeugnis, was man mal an der Taufe erzählen kann, sondern der war ziemlich einfach. Aber zwei Dinge konnte er. Einmal kämpfen und einmal beten. Und das sind zwei super, super wichtige Sachen. Genau, wir lesen immer wieder, dass Josua ein großes Vorbild hatte. Zu der Zeit noch nicht Jesus, weil der war noch nicht geboren. Aber Mose, sein großer Mann Gottes, die Bibel sagt, dass er seit seiner Jugend ein Diener Moses war. Er achtete ihn, er ehrte ihn. Das merkt man immer wieder, wie er handelt und über Mose spricht. Er hatte sehr große Ehrerbietung und Achtung und Respekt vor diesem Mose. Und vielleicht von ihm hat er diese zwei Eigenschaften gelernt. Beter und Kämpfer. Er hatte viele, viele Gegner, aber er hatte auch viel Gebet. Und das ist eins der Geheimnisse, wie ich siegreich sein kann in meinen Kämpfen, auch in meinem Leben. Und dir geht es sicherlich ähnlich wie den meisten von uns. Wir haben viele Kämpfe. Hier oder da sagen wir, ja, da habe ich gar keine Probleme mehr. Meistens nicht, weil wir den Sieg schon haben, sondern weil wir resigniert haben und gemerkt haben, ich bin zu schwach, ich bin zu klein, ich schaffe das nicht. Aber heute will ich dich so sehr ermutigen, dass Gott einen so viel höheren und größeren Plan für dein Leben hat, als das, was wir manchmal wagen zu glauben. Und bei Josua war das so, er kannte den Krieg, er wusste, wie man kämpft. Wir lesen schon recht früh, als junger Mann war er schon der Leiter, der höchste Offizier der Soldaten in dem Heer Israels. Und er durfte zum Beispiel gegen die Amalekiter kämpfen. Und es heißt hier, als er dann als Kundschafter nach Kanaan kam das erste Mal, hatte er keine Angst. Er hatte keine Angst, selbst in Kapitel 5, als ein Engel mit gezücktem Schwert da steht, läuft er auf ihn zu, weil es ein Mann war, der erfahren war im Krieg. Er wusste, wie man kämpft. Und das ist so eine Eigenschaft, die ihn auszeichnet und von dem er viel lernen könnte. Aber er kannte nicht nur den Krieg, er kannte auch die Gegenwart Gottes. Es gibt so diesen wunderschönen, bekannten Vers in 2. Mose 33, 11, wo es heißt, dass sie mit Mose, er und Mose in der Stiftshütte waren, gebetet haben, Gott gesucht haben und irgendwann musste Mose wieder zu anderen Verpflichtungen, aber der Diener Moses, Josua, er blieb im Zelt, er blieb in der Stiftshütte. Das war ein Mann, er kannte die Gegenwart Gottes. Und wenn ich die Gegenwart Gottes nicht gut kenne, dann ist es mir nicht möglich, diese ganzen Siege zu erleben, die Josua erlebt hat. Kennst du die Gegenwart Gottes? Merkst du diese Unterschiede, wenn du Zeiten hast, wo du merkst, dein Herz, es sucht Gott, es ist bereit. Und du hast diese Zeiten im Gebet, wo du merkst, die Türen zu Gott sind offen. Da kommt was zurück. Kennst du die Gegenwart Gottes? Wenn du heute hier bist und sagst, meine Vergangenheit ist voller Versagen. Ich fühle mich nicht würdig, ich fühle mich nicht fähig, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Dann bist du hier genau richtig. Weil unsere Vergangenheit können wir nicht verändern. Aber mein Heute und mein Morgen, das kann ich verändern. Das liegt vor mir und mit Gottes Hilfe kann das völlig anders werden. Und die Nationalmannschaft, ihr höchstes Ziel ist nicht, kein Gegentor zu bekommen. Ihr Ziel ist der Sieg. Europameister zu werden, den Pokal, die Ehre und auch das Geld zu bekommen. Und das ganze Team darf sich dann 30 Millionen Euro teilen, wenn sie tatsächlich den Pokal gewinnen. Also sie haben das Ziel nicht, dass auf dem Weg nie ein Fehler passiert. Das ist unmöglich, das ist unrealistisch, wir sind Menschen. Aber zu oft lassen wir uns aufhalten von den Fehlern der Vergangenheit und lassen uns dadurch begrenzen, was heute und was morgen möglich wäre. Mein Heute und mein Morgen ist völlig unbeschrieben. Und das ist so kostbar, wenn ich mich von meiner Vergangenheit nicht begrenzen lasse, sondern mit Gott glaube, dass alles möglich ist. Heute der Titel ist, sei ein Kämpfer und ein Beter. Und was machte denn Josua so stark? Er hatte die Riesenaufgabe, das Volk Israel, was ziemlich mürrisch war, zerstritten und egoistisch und launisch, dass er dieses Volk hinüberführt über den Jordan in das verheißene Land. Und nicht nur damit genug, sondern da warteten zahlreiche Völker und Städte, die besser bewaffnet, besser ausgebildet, besser qualifiziert, größer, stärker und mehr waren als sie selbst. Das heißt, er hatte eigentlich menschlich gesehen eine unmögliche Aufgabe. Aber wir lesen in der Bibel, dass dieser Josua in einer Exzellenz seine Berufung erfüllt hat. Was mich beeindruckt und was mir Mut macht, dass auch du und ich, auch wir können unsere Berufung erfüllen. Wir müssen nicht scheitern wie ein Saul. Wir müssen nicht scheitern wie ein Judas. Sondern es gibt reihenweise Männer und Frauen Gottes in der Bibel, die viele, viele Fehler hatten. Und auch Josua hatte seine Fehler und hat gesündigt und hat Fehler begangen, wo es teilweise auch schmerzhafte Konsequenzen gab. Aber bis zuletzt blieb er in der Vergebung, blieb er in dem Anspruch, dass wenn Gott ihm Verheißungen und Versprechen gab, dann glaubte er sie. Und das ist mein erster Aspekt. Und du darfst gleich mit mir mal aufschlagen, Josua Kapitel 1. Mein erster Aspekt ist, Gottes Versprechen glauben. Und ich will dir ein paar Verse vorlesen, die es in sich haben, aus dem Alten Testament. Buch Josua Kapitel 1. Die Verse 1 bis 3. Da heißt es, und, das ist übrigens das erste Wort von dem ganzen Buch, das heißt, es ist eine direkte Fortsetzung von dem, was wir in 5. Mose lesen. Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn. Da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses, folgendermaßen: Mein Knecht Moses ist gestorben. So mache dich nun auf und zieh über den Jordan dort, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Ich lese nochmal Vers 3. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen, auf den deine Fußsohle tritt, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Wir schauen uns jetzt so 4, 5 Verheißungen an, die so, so stark sind und die größer sind, als was viele von uns wagen zu glauben oder anzunehmen. Oft ist die Bibel, so denken wir, zu schwierig, dass ich es richtig verstehe. Aber genau im Gegenteil. Die Bibel ist meistens zu einfach, als dass ich denke, dass ich das glauben kann. Gott gibt ihm so glasklare, einfache Versprechen. Aber oft kommt in unseren Herzen 25 Abers, warum das ja gar nicht geht. Und vielleicht dachte sich Josua jetzt hier, Mose, für den war das vielleicht möglich, den großen Mann Gottes, aber nicht für mich. Gott, kennst du mich mit meiner Vergangenheit? Kennst du mich mit meinen vielen Schwächen und meinem Versagen? Und ich will dir heute die Neuigkeit bringen, ja, er kennt dich. Manchmal ist die Bibel zu einfach. Und wir machen eine riesen komplizierte Sache daraus, weil wir unsere Seele gehen, unsere Schmerzen und uns von unseren depressiven Gedanken irreführen lassen, warum das nicht einfach so gemeint ist. Gott sagt zu Josua so klar, jeden Ort, auf den du deinen Fuß trittst, er gehört schon dir. Und das ist ja oft das erste Wort, was aus dem Mund von unseren lieben Kindern kommt, meins. Bevor sie irgendwie Mama, Papa oder Handy sagen können, sagen sie meins. Besonders wenn sie Geschwister, ältere Geschwister haben, dann sagen sie ziemlich schnell meins, mir. Und diese manchmal egoistische Einstellung von unseren Kindern, von der können wir aber was lernen, indem wir das, was die Bibel uns verspricht, tatsächlich nehmen. Wenn Gott zu dir kommt und sagt, oder hier im Fall zu Josef, es ist deins, nimm's dir. Es gehört schon lange dir, es ist für dich reserviert. Keiner darf seine Finger daran vergreifen, weil es für dich reserviert ist. Dann sagen wir aber, nein, das kann ja gar nicht sein. Ein Kind würde das, dem würde das nicht einfallen. Der würde nicht sagen, oh, eine ganze Tafel Schokolade ist aber zu viel. Eher im Gegenteil, wir müssen sie bremsen, dass sie nicht alles nehmen und nicht schon als Dreijähriger eine ganze Tafel Schokolade runterschlingen an einem Stück. Und diese gierige, im guten Sinne, Einstellung ehrt Gott sehr. Wenn ich meinem Kind etwas anbiete und sage, es ist deins, dann hat er das gewöhnlich schon nach einem halben Jahr verstanden. Aber wir gurken manchmal in unserem Leben nach 20 Jahren immer noch rum und begreifen die einfachsten, klarsten Dinge nicht, weil wir den Fehler machen, dass wir so geprägt sind von unserer Seele, von unserem analytischen, kritischen, selbstbezogenen Denken und denken, das wäre gar nicht möglich. Und dabei hat die Bibel krasse Sachen auf Lager. Und wir denken oft, unsere Angst ist so berechtigt. Ich bin zu klein, der Gegner ist zu groß, meine Vergangenheit ist zu kompliziert, meine Zukunft ist zu ungewiss und mein Heute ist zu dunkel. Unabhängig wie mein Gestern, mein Morgen, mein Heute ist, sind die Zusagen Gottes gleich. Und niemand ist so unqualifiziert als Gott, dass Gott einen Fehler machen würde, wenn er dir Verheißungen gibt. Und was für Verheißungen wir bekommen, das sehen wir gleich. Und ich will dir aber erstmal eine Karte zeigen, weil wir oft denken, dass das, was Gott uns verspricht, zu groß ist. Und da haben wir sehr viel Ähnlichkeit mit dem Volk Israel. Du siehst hier eine Karte, Verteilung des Landes unter Josua etwa 1400 Jahre vor Christus. Du siehst da diese kleinen gelben Fleckchen, das sind die Flecken von Israel, die Josua tatsächlich an das Volk ausgeteilt hatte. Und wir denken uns, super, ist sogar ein bisschen größer ungefähr als das heute. Super, also ist ja alles gut gelaufen, oder? Jeder hatte sein Plätzchen zum Wohnen. Jeder konnte sich schon mal gemütlich zurückziehen in seine Hütte, wenn er seine Arbeit auf dem Feld hinter sich gebracht hatte. Jeder war versorgt. Jeder konnte ein bisschen Gemütlichkeit haben. Nur das war gar nicht das, wovon Gott vorher sprach. Und jetzt darfst du die nächste Folie mal machen. Gott hat ganz klar gesagt, dein Gebiet ist nicht ein bisschen rechts und links vom Jordan. Dein Gebiet ist vom Nil bis zum Euphrat. Und du siehst ganz links die Grenze vom Roten und ganz rechts oben die Grenze vom Roten. Das ist die Begrenzung vom Nil bis zum Euphrat. Und Gott sagt das gar nicht mal so genau. Das heißt, wenn das Volk gesagt hätte, hey, ich will aber mehr als das Rote, du siehst der Euphrat auf der rechten Seite, der geht noch ziemlich weit in den Süden bis runter. Gott hatte nur gesagt, bis rechts geht's bis zum Jordan. Das ist dein Gebiet, das ist deine Grenze. Und ich will mich damit gar nicht in die politischen momentanen Diskussionen hineinspringen. Was ich nur sagen möchte ist, dass damals, 1400 Jahre vor Christus, Gott ihnen ein Erbe verheißen hatte, wo er sagt zu Josu, jeden Fußtritt, auf den du trittst, jedes Land, auf das du trittst, ist deins. Aber wir sehen, dass sie so, so wenig davon in Anspruch genommen haben. Was wäre, wenn ich dir heute sage, dass wir in 2. Petrus einige krasse Verse lesen, wo es heißt, dass wir alles geschenkt bekommen haben, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit brauchen, durch die Erkenntnis Gottes. Und in Epheser 1,3, dass wir in Christus gesegnet sind mit jedem geistlichen Segen. Ich kann die Grenzen von diesen Versen nicht ganz klar malen, aber ich weiß es mehr als das, was ich bisher habe. Und vielleicht geht dir das ähnlich, dass du bisher noch nicht sagen kannst, dass du jeden geistlichen Segen hast. Und das interessante Keyword, was wir meistens in diesen Versen haben, ist, dieser Segen uns in Christus geschenkt ist. Und das ist meiner Meinung nach das Tiefste, was du im Neuen Testament finden kannst. Ist nicht nur Dinge in der Offenbarung erklären können, sondern praktisch für dich die Offenbarung zu bekommen, was in Christus bedeutet. Diese kleinen Worte, die Paulus liebt und ganz oft dazu setzt, die wir manchmal ganz unwissend einfach beiseite schieben, weil wir nicht ganz wissen, was wir damit anfangen sollen. Aber diese In-Christus-Verheißungen sind meiner Meinung nach das Tiefste, das Größte und das Mächtigste, was überhaupt ein Mensch erleben kann. Weil es bedeutet, dass ich als Mensch und Gott selbst und Jesus Christus selbst eins geworden sind. Es zeigt mir, ich bin ein geistliches Wesen und ich werde mit dem Geist, Jesus Christus, eins. Das bedeutet, da ist ein Austausch, da ist eine Einheit, da ist ein Anteilnehmen an den Reichtümern, die Christus hat. Und ich glaube, wir haben alle erst angefangen, da Verständnis zu bekommen, was das bedeutet. Und noch dazu, dass wir diese Einfachheit in unserem Herzen entwickeln, das auch anzunehmen. Und wenn du mal eine kleine Bibelstudie machen willst, dann empfehle ich dir, kümmere dich um dieses Geheimnis in Christus, weil es das Größte ist, was ein Mensch je erleben kann. So schön, wenn wir begreifen, wir haben freien Zugang zum allmächtigen Gott. Ich bin eine neue Schöpfung geworden. All das sind so Verheißungen. Durch das Blut Jesu bin ich rein geworden, reingewaschen. Ich kann vor Gott stehen als heilig, gerecht, tadellos, unverklagbar. Aber dann frage ich mich, warum? Wenn ich weiß, dass die größte Gegenwart Gottes für mich immer offen steht. Warum komme ich nur so selten wirklich nahe? Wenn ich eine neue Schöpfung geworden bin, warum trage ich dann meinen Rucksack der Vergangenheit immer noch hinter mir oder vor mir her und bin beladen? Und das sind einer die zwei, Gott erkennen und mich erkennen, wie ich neu geworden bin. Eine der wunderschönsten Offenbarungen, die ich bekommen kann, die mein Leben füllen wird mit Kraft, mit Liebe und mit sehr, sehr viel Freude. So ein ähnlicher Mann, der sehr viel Ermutigung brauchte, war Timotheus im Neuen Testament. Und da lesen wir in 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit, der Angst, der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir kommen manchmal in Phasen in unseres Lebens, wo wir eine neue Ebene an Herausforderungen da hineinkommen. Und vielleicht fühlst du dich gerade so, dass du merkst, unter mir wackelt mein Fundament, über mir knarzt das Dach, das Fundament bekommt Risse, Das sind Herausforderungen, die ich nicht meistern kann. Und ich habe Angst vor dem Morgen. So ging es Josua, der bisher beschrieben wird als mächtiger Mann Gottes, der kämpft, der mutig ist. Aber plötzlich sehen wir am Anfang des Buches Josua und auch schon im 5. Buch Mose, dass er 5-mal ermutigt ihn Gott oder Mose, hab keine Angst. Das heißt, was war los mit diesem starken Mann Gottes, der einen Kampf nach dem anderen gewann? Plötzlich wird er zu jemandem, der zittert vor dieser neuen Aufgabe.
Oh, Glorias, gleich geht's weiter mit der Predigt. Ich möchte dich nur ganz herzlich einladen zu unserem Frühgebet. Wir sind im 20. Jahr, wo wir ununterbrochen 6 Uhr morgens uns versammeln im Haus des Herrn, um gemeinsam zu beten. Und Gott hat uns wunderbar geführt, hat uns viel Segnungen, vieles haben wir mit Gott erlebt und danken Gott dafür und laden dich ganz herzlich ein. Sei ganz herzlich willkommen jeden Morgen 6 Uhr hier in der CBG. Der Herr segne dich und weiter mit der Predigt.
Der zittert vor dem, dass Gott sagt, du bist die Person für diese Aufgabe. Und er diese kostbare Eigenschaft hat, nicht sich wegzuducken, sondern wenn Gott sagt, du bist die Person für diese große Herausforderung, dass ich auf meine Knie gehe und sage, Gott, ich brauche dich, aber ich laufe nicht weg. Ich laufe nicht weg vor dem, was Gott für mich hat. Ich will weiterlesen. In Josua Kapitel 1, da kommt es nämlich dann in Vers 4. Von der Wüste und dem Libanon dort bis zum großen Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter bis zum großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen. Haben wir gerade die Karte gesehen. Vers 5. Niemand vor dir soll bestehen. Dein Leben lang, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur mutig und stark und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Immer und immer wieder, in Vers 9, habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst. Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Halleluja. Manchmal nehmen wir diese Verse und fühlen uns ein bisschen getröstet, aber wir stehen dann nicht auf und kämpfen gegen den Feind. Und Josua war gehorsam und er wusste, dass er gehorsam sein wird und deshalb hatte er diese Angst und diese Ehrfurcht in seinem Herzen. Wenn Josua es brauchte, dass er ermutigt wird, dann frage ich mich, warum denke ich manchmal, dass ich keine Ermutigung brauche? Kann es sein, dass ich zufrieden bin mit dem Status quo, mir denke, ich lebe, ich habe jeden Tag einen Apfel zum Essen und ein bisschen Brot, ich habe keine Feinde, die um die Ecke lauern auf mich und mich töten wollen, also ist das alles, was ich will. Die Gefahr, dass ich selbst zufrieden bin, ist so, so groß. Ich mag wohl in den Himmel kommen, aber meine Berufung erfahre ich dann wahrscheinlich erst dort. Und wie schade ist das, wenn ich im Himmel bin und merke, meine Berufung war ja gar nicht, auf Mallorca zu sitzen und mir den Drink reinzuschlürfen. Meine Berufung war ja gar nicht, hier einen Platz zu besetzen und ihn warm zu halten. Meine Berufung war ja gar nicht, jeden Tag ein Kapitel in der Bibel zu lesen und zufrieden mit mir selbst zu sein. Hups. Sondern Gott hatte mir Menschen in den Weg gestellt. Gott hatte mir Dienste anvertraut. Gott hatte mir Verantwortung gegeben für eine Stadt, für meine Familie, für Menschen, die ich anleiten darf hier, für Menschen, denen ich begegne im Supermarkt, in der U-Bahn oder auf dem Amt. Gott hatte mir Verantwortung gegeben. Und ich war so beschäftigt mit Selbstzufriedensein und meinen eigenen Wünschen, Bedürfnissen und Nöten, dass ich das gar nicht gemerkt habe. Und das könnte für den einen oder anderen von uns bitter werden, wenn wir große Teile unserer Berufung erst erkennen, wenn es schon zu spät ist. Und ich will dir sagen, Gott hat dir nicht den Heiligen Geist gegeben, damit du deine Hände heben kannst im Lobpreis. Damit du ein Kapitel pro Tag zu Hause liest in der Bibel. Und dass du freundlich sein kannst, selbst den Menschen, die es böse mit dir meinen. Dafür braucht es keinen Heiligen Geist. Aber ich brauche einen Heiligen Geist, um Gott zu begegnen in meinem Kämmerlein und in die Gegenwart Gottes einzutreten und dort eine Berufung zu erkennen, glasklar, was Gott für mein Leben vorhat. Lasst uns achtsam sein, dass wir unsere Berufung nicht verpassen, weil wir zu sorglos und zu selbstbezogen sind und zufrieden sind, dass wir noch leben und es uns ein bisschen gut geht und meine Rente bald beginnt. Da ist mehr für uns. Da gibt es ein Land, das ist größer als das, was ich vielleicht bisher gesehen habe. Und ich sagte, ja, da sind auch Herausforderungen, die sind größer als das, was du bisher kennst. Und Josua, dem lief es sicherlich kalt den Rücken runter, als er begriff, was das bedeutet, dass er die Berufung hatte, dieses Volk anzuleiten und Kampf nach Kampf zu führen gegen Feinde, die waren größer, gegen Feinde, die waren mehr, gegen Feinde, die hatten bessere Ausrüstung. Aber was sie nicht hatten, war ein allmächtiger Gott. Was die Feinde nicht hatten, war eine Zusage des allmächtigen Gottes. Und ich will dich sehr ermutigen, wenn Gott für dich ist, dann nimm das ernst, was die Bibel uns ganz glasklar als Verheißung gibt. Und es ist so wichtig, dass wir unsere Zusammenarbeit verstehen. Kannst du gerne die nächste Folie machen. Dass wir verstehen, mit Gott zu kämpfen. Und damit meine ich nicht gegen Gott, sondern mit Gott zusammen. Weil wir manchmal denken, hä, ist doch eigentlich komisch. Warum gibt es so viel Herausforderung und Leid auf dieser Welt, wenn Gott doch allmächtig ist? Und Josua hätte sich das sicherlich auch gedacht. Dachte sich, warte mal, Gott ist doch allmächtig. Ich lese die 5 Bücher Mose immer wieder, dazu wurde er aufgefordert, hat er sicherlich gemacht. Und da merke ich, dass Gott der Herr und der Schöpfer von Himmel und von Erde ist. Das heißt, was ist das Problem, Gott, dass ich das jetzt machen soll und nicht du? Also warum, Gott, machst du nicht so, dass Jericho einfach schon gefallen ist, bevor wir dahin kommen? Warum machst du das nicht so, dass das Meer schon geteilt ist, dass der Jordan schon geteilt ist? Gott, warum machst du das nicht so, dass der Goliath einfach stolpert, hinfällt und tot ist? Gott, warum machst du das nicht so? Da gibt es gar keine lange Erklärung dafür. Einfach nur, weil er sich entschieden hat. Und wie wunderbar ist der Moment, wo ich in meinem Leben das begreife, Gott will mich gebrauchen und Gott will mit mir zusammenarbeiten. Er will es nicht alleine tun. Manchmal wünschte ich, er würde es alleine tun. Dann könnte ich in meiner Seele bis mir ausruhen, mich zurücklegen, in meine Hängematte mich hängen. Dann blieb mir viel Arbeit, viel Schweiß, viel Schmerzen und viel Tränen erspart. Aber so ist das nicht. Der Goliath, der fällt nicht, bis das der kleine David seine Schlinge nimmt und wirft. Die Mauern von Jericho, sie fallen nicht, bis das die Israeliten ihre Trompete und ihr Kampfgeschrei loslassen. Der Jordan und das Meer, das wird nicht geteilt. Außer, dass Mose seinen Stab oder die Priester ihren Fuß nehmen und reintreten. Aber manchmal denken wir, wir könnten alles in unserem Gebetskämmerchen fertig erledigen und denken, unser Leben sollte dann eigentlich gemütlich werden. Nein, wird's nicht. Das Leben von Josef war alles andere als gemütlich, aber dafür sehr erfolgreich. Und wie schön ist das, wenn ich ein erfolgreiches Leben führen kann. Wie können wir von Josua lernen, erfolgreich zu sein in den Schlachten, die wir kämpfen? Und da haben wir sicherlich viele und die sind super unterschiedlich. Der eine wird gemobbt in der Schule oder auf dem Arbeitsplatz, weil er hier einen Leberfleck hat oder weil aus irgendeinem Grund, den keiner weiß, nicht mal deine Feinde wissen manchmal, warum sie dich nicht mögen. Der andere hat Herausforderungen mit seinen Kindern. Je größer die Kinder werden, desto dramatischer wird. Das Versagen wird mehr und die Kontrolle der Kinder wird mehr. Dem anderen ist das, seine Gesundheit oder seine eigene emotionale Gesundheit, so ein Problem, hat so viel zu kämpfen. Wir haben so unterschiedliche Herausforderungen. Mal hier in der Großfamilie. Was es auch sein mag, wisse, da kommen Riesen auf dich zu in deinem Leben. Für die bist du nicht vorbereitet. Es sei denn, dass du sicher weißt, dass Gott mit dir ist. Da kommen Herausforderungen, die sind größer und niemand hat etwas falsch gemacht. Weder du hast unbedingt etwas falsch gemacht, noch Gott hat die Kontrolle verloren. Das ist so, auf jeder Seite der Bibel fast lesen wir, Gott geht mit uns durch diese großen Herausforderungen durch. Und er erspart sie uns nicht, aber er ist immer mit uns. Und was wir können, was wir tun können, ist, dass ich mein Herz nähere mit diesen ganzen Ermutigungen, wo Josua voll gepumpt wird mit den Ermutigungen. Wo Gott ihm sagt, jeden Ort, auf den du deinen Fuß setzt, habe ich dir gegeben. Das Land wird viel größer, als du erträumt hast. Dann Vers 5 haben wir gelesen, niemand soll bestehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose war, so auch mit dir. Sei stark und mutig. Ermutigung nach Ermutigung. Die Frage ist, lasse ich das einfach an mir vorbeiziehen oder stärkt mich das? Habe ich diese Einfachheit in meinem Herzen, dass Gott mir ein Wort sagen kann und ich es glaube? Wie schön ist das, wenn ich diese Einfachheit habe? Wie wir dazu kommen, sehen wir gleich noch. Ja, es ist so, so schön, wenn wir die Verheißungen Gottes aus dem Neuen Testament kennen und sie ergreifen. Und eine will ich dir noch vorstellen, in 2. Korinther 5. Da lesen wir nämlich im Vers 17 einen Vers, den du vielleicht oft schon gehört hast, aber wo mir diese Woche etwas Neues aufgefallen ist. 2. Korinther 5, Vers 17 sagt uns, dass in unserem Leben etwas radikal Neues passiert ist. Da heißt es nämlich, Vorsicht, wieder diese schöne Beschreibung in Christus. 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Früher habe ich mir immer gedacht, das ist doch ein bisschen übertrieben. Alles neu geworden, das ist ziemlich viel. Aber meine Zehen sind immer ein bisschen schief. Meine Zähne sind immer noch nicht so blank wie die schöne weiße Wand. Also alles neu geworden. Kann das überhaupt sein? Sind diese Verheißungen der Bibel tatsächlich ernst gemeint? Ist es nicht viel leichter, das als eine kleine Ermutigung zu nehmen? Das ist nicht mal eine Ermutigung. Das ist eine Beschreibung der Realität, wo du die Entscheidung hast, ob du das glaubst oder nicht. Und hier heißt es nicht, wer in Christus ist, der hat eine neue Schöpfung bekommen. Als wenn ich einen Trost empfange, ein bisschen Kraft, dass Gott sieht, ach Mensch, das arme Kind da so ein bisschen hat gerade eine schwierige Zeit, es fühlt sich gerade ein bisschen schwach und traurig und allein, geben wir ihm eine kleine Stärkung. Nee, das ist keine kleine Stärkung, die du bekommen hast, sondern wir haben gelesen, der ist zu etwas geworden. Wow, das heißt, ich bekomme nicht nur ein bisschen Kraft, ich werde zu jemandem, ich werde zu etwas. Und im Geist bin ich eine neue Schöpfung geworden, ist alles neu geworden. Das ist wesentlich mehr als nur eine kleine Ermutigung. Das beschreibt, dass das in meinem Körper irgendwo, wo mein Geist eingebaut ist, ich weiß nicht ganz genau wo, aber die Bibel sagt, dass da ein Geist eingebaut ist, bei dir und bei mir, dass dieser Geist nicht nur völlig neu geworden ist, sondern in Einheit gekommen ist mit dem Heiligen Geist Gottes. Beziehungsweise mit Jesus selbst. Merkst du, dass es da noch Land zu erobern gibt? Merkst du, dass es da wert ist, dass ich Gott um mehr Offenbarung bitte? Wenn ich diese Sehnsucht in meinem Herzen habe, ich möchte dieses siegreiche Leben. Ich möchte diesen Sieg. Ich möchte diesen konkreten Sieg auch sehen im Leben dieser Menschen, für die ich Verantwortung habe. Und ich will nicht nur zufrieden sein und mich in die Hängematte legen, weil ich gesund und lebendig bin, sondern ich möchte die Berufung Gottes. Halleluja. Ich möchte da siegreich sein. Ich möchte gegen die Feinde kämpfen und erfolgreich sein. Wir springen bei Josua ein paar Kapitel weiter. Wir haben nämlich im ersten Kapitel bei Josua sehr, sehr viel Ermutigung. Aber das ist nicht alles. Und manchmal haben wir die Gefahr, dass wir dabei stehen bleiben, weil es uns so ein bisschen kuschelig fühlen lässt. Da ist Gott, der sein Vaterherz manchmal ausschüttet und mir uns beschreibt, wie sehr er uns liebt. Und die größte Beschreibung finden wir darin, dass Jesus für dich gestorben ist. Dass er sein Blut vergossen hat für dich, um dich völlig reinzuwaschen. Unabhängig, wie du dein Leben vorher gelebt hast. Aber wenn du an diesen Punkt kommst, wo du sagst, Gott, ich merke, dass mein altes Leben nicht das war, wofür du mich geschaffen hast. Und ich erkenne deine Liebe, ich erkenne deine Vergebung, ich will das. Dann bist du Kind Gottes geworden. und dann bist du auch eine neue Schöpfung geworden. In dir ist alles neu geworden. Aber da gibt es noch mehr. Und da lesen wir eine ganz interessante Begebenheit in Josua Kapitel 5. Und zwar die Verse 13 bis 15. Vielleicht hast du die schon mal gelesen. Ich lese dir mal vor. Da heißt es: Es geschah aber, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah sich um. Und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber. Der hatte ein blankes Schwert in seiner Hand. Und Josua, so wie er war, rannte nicht weg, sondern er ging zu diesem Mann, weil er diesen Mut in seinem Herzen hatte. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm: Bist du für uns oder für unsere Feinde? Er aber sprach: Nein, nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach zu ihm: Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua: Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Also ganz krasse Begebenheit. Er ist kurz davor, nach Jericho zu gehen, und er bereitet sich vor. Er ist connected mit Gott. Er sucht Gott im Gebet, weil er weiß, das ist jetzt die Schlacht meines Lebens. Das ist diesen ersten großen Schritt, den wir zusammen schaffen müssen. Wenn wir das nicht schaffen, dann hängen wir vielleicht morgen an den Galgen von diesem Volk. Das wollen wir alle nicht, also suchen wir lieber Gott. Und er merkt aber plötzlich, als er vielleicht sich ein bisschen entfernt vom Lager beten geht, dann merkt er plötzlich, dass da ein Mann steht. Und er denkt sich: Komisch, dieser Mann vom Äußeren, der passt nicht ganz zu uns als Volk Israel. Und so kenne ich auch nicht die Kanaaniter, die ich vor 40 Jahren mal gesehen habe, als ich in dem Land rumgelaufen bin und es aufgekundschaftet habe. Und deshalb fragt er auch nicht: Bist du von uns oder von denen? Er fragt: Bist du für? Das heißt, er weiß sofort, diese Waffe, die dieser Mann da in der Hand hält, so eine Waffe habe ich noch nie gesehen. Das heißt, ist die Frage: Ist dieser Mann hier für uns oder für die Gegner? Ich hoffe für uns. Wenn er für die Gegner wäre, hätten wir ein Problem. Weil dieser Mann strahlt eine Kraft aus und hat eine Waffe in der Hand, wie ich es noch nie gesehen habe. Und er fragt ihn: Bist du für uns? Und der Engel gibt eine ganz interessante Antwort, wie Jesus oder Gott oft. Er sagt einfach nur: Nein. Interessante Antwort. Bist du für uns oder für die Gegner? Nein. Ja, was denn dann? Er erklärt es: Ich bin der Offizier, ich bin der General über das Heer des Herrn. Also über die göttliche, himmlische Armee des allmächtigen Gottes. Mit anderen Worten sagt ihm der Engel, als Josua fragt: Bist du für uns? Sagt er: Nein. Die Frage ist nicht: Ist Gott für mich? Sondern die Frage ist auch: Bin ich mit Gott? Nachdem Josua so ermutigt wurde in Kapitel 1, der Papa ihn umarmt hat, ihm fürsorgliche, emotionale Ermutigung und Kraft gegeben hat, geht er jetzt den nächsten Schritt mit seinem neuen Leiter, mit Josua, und stellt ganz klar: In der geistlichen Welt ist es völlig egal, was du empfindest. Dem Feind könnte nichts mehr egal sein als deine Wunden der Vergangenheit, als deine Wehwehchen von jetzt, als deine Wünsche, Träume und tiefsten Schmerzen. Ich sag dir, dem Feind ist es egal. Und das müssen wir wissen. Weil ich vom Feind oder meinen Umständen keine Ermutigung erwarten sollte. Wenn ich mich abhängig mache, dass mein Feind oder dass meine Umstände mich ermutigen, ja, dann stehe ich nie auf zum Kämpfen. Weil immer finde ich irgendeine Stimme in irgendeinem Umstand oder in irgendeinem Menschen oder irgendwo auf Social Media, wo ein Mensch mich disliked. Das heißt, es ist wichtig zu wissen, meine Meinung, sei es um mehr Menschen, ob das gerechtfertigt war, ob der böse behandelt hat, ob das meine Sünde noch gar nicht so schlimm ist, das ist der geistlichen Welt egal. Und das sollte ich wissen. Weil zu oft denke ich und rechtfertige mich, also ich finde Pornografie nicht so schlimm. Einmal streiten, einmal im Monat mit meiner Frau ist nicht so schlimm, es gehört doch irgendwie dazu. Und damit meine ich nicht Meinungsverschiedenheiten austauschen und diskutieren und um die Wahrheit ringen, sondern mit Streiten meine ich, dass ich egoistisch werde, nur noch meinen eigenen Standpunkt sehe und noch dazu anklagende und verletzende Worte sage. Streit in einer Ehe, in einer Familie ist nicht normal. Wenn ich aber sage, aber für mich ist das normal, darfst du gerne so denken. Darfst du gerne so gelernt haben von deiner Familie? Darfst du gerne so gelernt haben von Social Media? Darfst du? Nur wunder dich dann nicht, dass der Feind dich fertig macht. Weil dem Feind es egal ist. Der Feind richtet sich nach den Gesetzen Gottes. Und wenn Gott sagt, Lüge ist Lüge, und wenn Gott sagt, halbe Unvergebenheit, das ist Hass oder das ist sogar Mord, dann ist das so. Und dann wird das mein Empfinden und meine Meinung auch nicht ändern. Bei der Fußball-WM versuchen viele Spieler ein bisschen die Regeln zu erweitern. Und jedes Mal regen sie sich auf, das war doch kein Abseits, Schiri. Und oh, sie lassen sich fallen bei dem kleinsten Foul. Was ein Foul ist, das entscheidet der Schiedsrichter. Was Sünde ist, das entscheidet Gott. Meine Meinung wird mir nicht den Sieg bringen. Und deshalb brauchen wir so sehr, dass ich das Wort Gottes liebe, dass ich es lese, dass ich lese, was ist denn Sünde? Meine Meinung schön und gut, mein theologisches Konstrukt schön und gut, aber was sagt das Wort Gottes denn? Wie der Feind mich angreifen wird? Merkst du, dass wir manchmal so selbstzentriert sind, dass wir denken, ich könnte Gott, die geistliche Welt, den Feind, alles durch meine Pfeife zur Rechenschaft ziehen und ich sage, wo es lang geht? Dem Josua hier so klar sagen, hey, es geht nicht um dich in erster Linie. Es geht darum, dass ein allmächtiger Gott ein Volk ausgesucht hat, ein Land vorbereitet hat, ein Erbe vorbereitet hat, ein Sohn Gottes für uns geschickt hat, damit er für dich und für mich stirbt. Was du denkst, was du fühlst, wie du geprägt bist, dafür kannst du oft nichts. Aber ich kann mich ganz neu ausrichten. Und kann fragen, ist Gott der Herr? Ist Gott Gott oder ich? Und diese ganz klare Lektion, Josua lernt sie so schnell. Und es ist so schön. Hier, er fällt einfach nur zu seinen Knien und betet an, kniet sich nieder und sagt, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Das war ein starker Mann Gottes. Ihm fehlte es nicht an Selbstbewusstsein. Aber er weiß sofort, wenn der Herr mit mir redet, dann ist es etwas anderes. Halleluja. Weil ich tief in meinem Herzen weiß, meine Meinung spielt keine Rolle, wenn es darum geht, wie wir den Krieg richtig planen. Kriegsstrategien ist nicht eine Frage persönlicher Empfindungen, sondern es ist eine Frage, was hat Gott für mich geplant? Ich will siegreich sein und Gott hat den Sieg für dich und für mich vorbereitet. Aber die Frage ist, habe ich so viel Demut? Erlaube ich so viel Selbstlosigkeit in meinem Herzen, dass ich anfange, dem Wort Gottes mehr Gewicht zu geben in meinem Herzen als meinen eigenen schönen Gefühlchen, meinen eigenen Meinungen, sogar meinen eigenen Schmerzen und Enttäuschungen. Und manchmal beten wir, Gott, ich habe keine Kraft. Gib mir mehr Kraft. Gott, er hat dieses Gebet immer. Beziehungsweise er hat uns schon gesagt, wie wir Kraft bekommen. Nicht nur durch das Wort Gottes, wo Gott hier Josua ganz klar anleitet. Ich lese nochmal vor, in Vers 8, wo Gott zu Josua ganz klar sagt, wie kannst du erfolgreich sein? Und zwar, lass dieses Buch des Gesetzes, für uns heute die Bibel, nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen. Und dann wirst du weise handeln. Wow. Wie kann ich erfolgreich sein? Dass ich mich richte nach dem Wort Gottes. Für uns natürlich das Neue Testament, wo wir Jesus als unser Vorbild haben. Aber wie kriege ich diese Kraft? Das verrät uns Paulus zum Beispiel in Epheser 6. Und das möchte ich noch mit dir aufschlagen. In Epheser 6, Verse 16 bis 18. Es sind wunderbare Verse, wo Paulus über diese Waffenrüstung spricht. Wie kann ich in Kämpfen siegreich sein? Und dann nennt er uns zum Abschluss drei ganz, ganz besondere Waffen. Und er fängt diesen Vers 16 an, indem er sagt, vor allem. Das heißt, was bisher da war, das ist sehr wichtig. Was jetzt kommt, ist super wichtig, ist enorm wichtig, ist krass wichtig. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, Nummer 1, mit dem ihr alle, ziemlich viele, alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Dann und nehmt auch den Helm des Heils und drittens das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Indem, und da hören wir manchmal auf zu lesen, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist. Wenn ich im Geist bete, erklärt uns Paulus in 1. Korinther 14, Vers 3 oder Vers 15, bedeutet, dass ich in Sprachen bete. Das heißt, wenn ich bete, Gott, gib mir Kraft, dann sagt der Heilige Geist, schau mal nach, wie du sie bekommst. Schau mal nach. Du könntest in Zungen beten. Du könntest in Sprachen beten. Weil Judas und Paulus uns sagen, wer in Sprachen betet, er wird erbaut. Er bekommt Kraft. Er wird stark. Das heißt, du willst stark sein. Warum betest du dann so wenig in Sprachen? Oder warum denkst du, oh, das ist eine Gabe, die ist ein bisschen zu pfingstlich, huhu. Das ist lieber für den Nachbarn zwei weiter rechts. Wieder, du darfst diese Einstellung haben. Nur Gott sagt dir ganz klar mehrmals, wie wirst du erbaut und wie wirst du stark? Indem du in Sprachen betest. Und Paulus scheint das begriffen zu haben, wenn er sagt, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Das ist eine kühne Aussage. Betest du in Sprachen? Wenn nein, dann danke Gott heute, dass er es dir geschenkt hat. Vor ein paar Wochen haben wir schon mal gesehen, das ist keine klassische Gabe, die der eine bekommt, der andere nicht, sondern das ist ein Geschenk für jeden. Weil Gott das nicht einlistet in die Liste der Gaben. Es gibt auch verschiedene, darfst gerne mal nachhören. Am Pfingsten gab es eine Botschaft darüber, sondern das ist ein Geschenk für jeden. Die Bibel unterscheidet da zwischen drei verschiedenen Arten von Sprachengebet. Einmal das Zeichensprachengebet wie an Pfingsten, was ein Wort Gottes ist durch meinen Mund zum anderen. Dann gibt es das Wort der Erbauung, das Prophetische, wo Menschen auch vor der Gemeinde oder im Familienkreis ein Wort in Sprachen bekommen. Das ist Gottes Wort, das fließt durch sie. Aber dann gibt es auch noch eine dritte Kategorie, wo das Wort Gottes sagt, dass nicht Gott durch mich redet, sondern wenn ich im Geist bete, rede ich Geheimnisse zu Gott. Das ist was ganz anderes. Wenn du Kraft brauchst, dann bete in Sprachen. Und dieses Sprachengebet, es stärkt meinen Geist, nicht meinen Kopf. Und das ist so wichtig, weil die wichtigsten Dinge im Leben, sie sind gewöhnlich nicht schwer. Eigentlich. Sie brauchen wenig Intelligenz, deinen Nächsten zu lieben. Dafür brauchst du nicht studieren. Dafür brauchst du nicht studieren, um Menschen von Jesus zu erzählen. Dafür brauchst du keine Bibelschule besuchen. Es ist nicht schwierig, eigentlich. Nur die einfachen Dinge sind manchmal so schwierig für uns, weil wir im Geist zu schwach sind. Und manchmal kommen hier Leute, du kennst die vielleicht, vielleicht kommen dir Menschen in den Sinn und du denkst, das ist so ein einfacher Mensch. Die hat nicht mal die 12. Klasse Gymnasium, Mathe-Leistungskurs wie ich. Und er kann seine Feinde lieben. Der hat Weisheit von Gott, seine Familie anzuleiten. Und ich bin doppelter Doktor und habe nur Streit. Die einfachen Dinge des Lebens verstehe ich nicht. Ein dankbares, glückliches, freudeerfülltes Leben zu führen. Dafür brauchst du kein Buch gelesen haben, außer die Bibel. Dafür brauchst du nicht studiert haben. Ist eigentlich so einfach, weil es vom Geist kommt. Halleluja. Und je mehr ich den Geist stärke, desto mehr habe ich diese Einfachheit, dieses innere Ja, den Willen Gottes zu tun. Und das fehlt uns so oft. Auch im Lobpreis sind wir manchmal so verklemmt, so verkopft. Und uns fehlt diese Einfachheit, wie David zu tanzen und zu loben für den allmächtigen Gott. Wir brauchen diese Einfachheit, weil die wichtigen Dinge im Leben einfach sind. Und ich lade dich ein, aufzustehen und Gott zu bitten heute, dass er dir die Mentalität von einem Kämpfer und von einem Beter schenkt. Dass du an Josua dir ein Beispiel nimmst, die Verheißungen Gottes mit einfachem Herzen zu glauben. Nicht überall ein Aber zu finden. Nicht überall ein, aber du weißt ja gar nicht, Gott, wie es mir geht, zu finden. Sondern diese Einfachheit zu sagen, Gott, ich will anfangen, diese Verheißungen in der Bibel zu glauben. Ich verstehe noch nicht ganz, wo hier mein Geist eingebaut ist, keine Ahnung. Aber die Bibel sagt, dass da ein Geist ist. Ich weiß nicht so ganz, wie ich jetzt das empfinde in meinen Emotionen, wenn ich in meinem Geist gestärkt werde. Ich auch nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass das Wort Gottes wahr ist und ich stärker werde, jedes Mal, wenn ich in Sprachen bete. Gott hat für dich den Sieg. Und er ist größer, als du ahnst, was wir vielleicht auf der Karte vorher noch gesehen haben. Christus lebt in dir. Dein altes Leben, deine Sünde ist gestorben. Lasst uns wirklich zu Gott kommen und sagen, Gott, schenk mir mehr Offenbarung, wie sehr du in mir lebst. Schenk mir mehr diese Einfachheit im Glauben, kühn und frech das zu nehmen, was du mir gegeben hast und du mir als Erbteil versprochen hast. Vater, ich danke dir sehr herzlich für dein Wort. Wir brauchen dein Wort so sehr. Und genauso brauchen wir deinen Heiligen Geist so sehr, dass er uns die Augen öffnet für die Einfachheit, wie das Wort Gottes zu uns spricht. Vergib uns, Vater, wo wir aus verschiedensten Gründen, vielleicht sogar manchmal gut gemeint, dein Wort so kompliziert machen, sodass wir denken, dass ich zu dumm, zu einfach und zu simpel wäre, dass ich dein Wort verstehen kann. Danke, Vater, dass ich dein Wort verstehen kann, dass ich alles empfangen kann, was du, Heiliger Geist, in mich hineinlegst. Und Heiliger Geist, ich will dir gehorchen. Ich will nicht nur alle Ermutigung und Trost und Kraft von dir empfangen, ich will auch dieses Ja empfangen, diese Einfachheit zu lieben, wenn ich verspottet werde, ein Wort der Ermutigung zu haben, wenn ich abgelehnt werde und für Menschen Fürbitte zu tun, von ganzem Herzen, die mich vielleicht in der Vergangenheit tief enttäuscht und verletzt haben. Vater, das ist ein neuer Tag heute. Ein neues Morgen liegt vor mir. Und dieses neue Morgen kann ganz anders werden als meine Vergangenheit bisher. Und so geben wir dir unsere Vergangenheit und sagen, Vater, danke, dass du vergibst. Und bitten, Heiliger Geist, dass du dieses Morgen komplett anders machst. Weil ich heute in meinem Herzen erlaube, dass Wahrheit hineinkommt. Dass diese Selbstlosigkeit und diese Demut in meinem Herzen mich dazu bringt, dass ich alten Schmerz, alte Arroganz, alte Süchte und alte Gebundenheiten loslassen kann. Und diesen Zuspruch Gottes höre und spüre. Wie du sagst, ich bin bei dir, mein Kind. Aufstehen und los geht's. Du bist ein Kämpfer und du bist ein Beter. Wachse in deinem Prozess. Werde stärker, werde größer, mache Schritt nach Schritt. Aber fange heute an. Triff heute eine Entscheidung. Steh auf, sei ein Kämpfer und ein Beter. Amen.
Hey, im Namen der CBG möchte ich dir sagen, wie toll wir es finden, dass du dir diese Predigt angeschaut hast. Weißt du, was so wunderschön an dem Wort Gottes ist? Dass all die Verheißungen, die darin stehen, für all die zählen, die Jesus Christus als Herrn aufgenommen haben. Deswegen möchten wir dich motivieren. Du, der vielleicht seit vor Ewigkeiten Jesus aufgenommen hat, okay? Laufe weiter mit dem Herrn, vertraue weiterhin auf ihn. Aber für dich, für den das vielleicht alles ein bisschen neu ist und der vielleicht keine Ahnung von Jesus hat, wir möchten dir sagen, nähere du dich dem Herrn. Das Wort sagt uns nämlich, such den Herrn, der er sich finden lässt. Ruf ihn, der er nahe ist. Deswegen nähere du dich dem Herrn und habe eine lebendige Beziehung mit dem allmächtigen Gott. Und falls du vielleicht noch gar nicht weißt, wie du jetzt vorangehen sollst oder vielleicht Anleitung brauchst, dann möchten wir dir als CBG wirklich nahelegen, such dir eine bibeltreue lokale Gemeinde. Okay? Und falls du in München lebst schon seit längerem und auf der Suche nach einer Gemeinde bist, dann möchten wir, die CBG, dich zu einem unserer Gottesdienste einladen. Alle Infos bezüglich unseren Gottesdiensten findet ihr unter unserer Website www.cbgchurch.com. Und falls ihr uns vielleicht noch kontaktieren möchtet, könnt ihr das auch tun über Facebook, Instagram und natürlich per E-Mail. All die Informationen dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Wir freuen uns auf euch, wünschen euch gottesreichen Segen. Und wie die Bibel so schön sagt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke.